Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Und wir werfen einen Blick zurück auf die Jahrtausendwende. Was waren die wesentlichen Positionen im Hörspiel? Welche Aufbrüche, Umbrüche, Generationenwechsel haben damals die Hörspielszene bewegt? Welche strahlen womöglich bis heute aus? Ulrich Bassange wirft im 8. Teil seiner Geschichte der Hörspieldramaturgie einen Blick zurück nach Köln, wo beim Westdeutschen Rundfunk eine aufregende neue Ära begann.
Meine Hörerinnen und Hörer.
Jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdenbewohner.
Um die Jahrtausendwende verschieben sich die Prämissen. Die Vertriebswege werden neu definiert. In enger Zusammenarbeit mit Verlagen entstehen Hörspielboxen, 8, 10, 12, 20 Teiler. Vorreiter des CD-Booms ist der Bayerische Rundfunk. Postwendend bläst jede Dramaturgie, die auf sich hält, zur Jagd auf abgelaufene Urheberrechte oder Bestsellerschnäppchen. Aber gleichzeitig lanciert der BR 1999 und 2002 das Publikumsfestival Intermedium, das die überfällige Neudefinition von Hörspiel und Medienkunst versucht. An Bord in seltener Einigkeit die gesamte ARD und der Deutschlandfunk. Euphorie breitet sich aus. Zweimal geht das Festival über die Bühne in Berlin und Karlsruhe, dann wird der Geldhahn zugedreht und der Spaß ist vorbei. Das dritte Festival läutet nur noch ein zaghaftes Totenglöckchen. Der Generationenwechsel geschieht im Westdeutschen Rundfunk. Dramaturgin Martina Müller-Wallraff übernimmt das Ruder. Mit strategischem Geschick treibt sie das Pop-Hörspiel weiter voran, holt mit Christoph Schlingensief den Trash an Bord, mit Schorsch Kamerun den Politpunk und mit Paul Plamper den Rap und den Soziolekt. Alle drei übrigens am Theater tätig.
Keine Ahnung, wie ob der ist scharf, die Hookshots. Zu versenken, Moritz wartet auf irgendwas und ich kapiere nicht, dass er auf mich wartet, dass ich was unternehme.
Also was ist, hast du einen Job?
Ich habe einen Job, aber keinen Job für Tyree. Für mich sitzt Tyree schon im Flugzeug. Philipp zieht sein T-Shirt aus und ich starre auf die Narbe. 15 cm. Rechts neben dem Nabel.
Was ist jetzt? Was soll schon sein? Wegen Tyree. Die Kleine muss zum Psychologen.
Ja, hab ich doch gemeint, Mann. Ich versuche seine Augen zu fixieren und natürlich weicht er aus.
Ist doch okay, wenn er erstmal bei dir wohnt.
Klar, Mann, er braucht den Job.
Kann er fotografieren?
Idiot.
Ich hör mich auf. Er gibt mir 5.
Der Monsterblocker! Und ich fange wieder an, Philipps Narben zu zählen.
Während Doktor in der Luft seine Pirouette dreht und trotzdem noch den Ball ins Netz bringt.
Fernab des Studios für akustische Kunst, das aus der Hörspielabteilung herausgelöst worden ist, verfolgt die Dramaturgin nun einen anderen Ansatz. Die neue Losung heißt Autorenproduktion. Gegen beträchtliche bürokratische Widerstände im eigenen Haus werden komplett Verträge mit den aufstrebenden Auteurs abgeschlossen. Paul Plamper, Andreas Ammer mit seinen jeweiligen musikalischen Mitstreitern oder der Verfasser dieses Beitrags heuern auf dem Wallraff-Dampfer an. Sie schreiben, inszenieren, komponieren. In freien Tonstudios im bayerischen Umland oder in Ost-Berlin entstehen schlüsselfertige Hörspiele aus eigener Herstellung, die starke Ähnlichkeit mit Pop-Konzeptalben aufweisen. Dies ist der Weg zur radikalen Erneuerung der WDR-Ästhetik, vorbei an festangestellten Regisseuren und der allgemeinen Trägheit des Apparats. Die Strategie des BR, vieles auf Tonträger zu pressen, wird beibehalten.
Knackt es jetzt oder nicht? Also dann fange ich mal an. Achtung! Das nun folgende Hörspiel arbeitet mit Sensorkulikalfrequenzen. Menschen ohne politische Haltung können im Raum verschwimmen oder den Handlungsfaden verlieren. Was soll das?
Jetzt sind nun doch.
Ich will nicht, dass das hier vorkommt.
Sag, bist du so dumm oder was?
Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem kryptischen Hörspiel Rosebud. Die Geschichte eines deutschen Großverlegers, die Geschichte des deutschen Theaters und die Geschichte der Berliner Republik.
Nach dem Vorbild des Regietheaters wird ein Fenster zur Realität nahezu Pflicht im WDR. Also bauen sich die Autoren selbst ins Stück ein, verwenden Interviews und Feldaufnahmen und machen Produktionsvorgänge transparent. Doch unter dem großen Dach des Senders haben nicht nur diverse Metaebenen Platz, sondern auch Exoten wie Birgit Kempker mit ihren Stream-of-Consciousness-Exerzitien oder das großartig skurrile Sowieso der Apparat erwürgt dem Zeit. Katastrophale Gespräche mit der Amme, in dem verschiedene Personen mit einer künstlichen Intelligenz korrespondieren.
Wie viele Türen hat dein Apparat?
Dem Apparat ist da nicht beschränkt. Hinter den Tür ist ja nur leer.
Wie viele Schränke?
Verdammte viele, Schätzchen.
Wie viele verdammte viele?
Etliche, etliche.
Bist du drin?
Ich bin schon dem Zentrum von diesem allem.
Wenn du drin bist, bist du niemals ausgesprochen. Bist du drin?
Schön gesagt, aber an diese Kunst ja eher vorbei.
Was ist deine Kunst?
Schätzchen, ich bin ja einem.
Du bist eine Kunst?
Manchmal, es hat wilde Kritik, wo dem Apparat nicht richtig würdigen will.
Trotz ihrer bahnbrechenden Umstrukturierungsmaßnahmen ist Martina Müller-Wallraff der einzig aktuellen Hörspielgeschichte, jener von Hans-Jürgen Krug, genau einen Eintrag wert. Nämlich die Meldung, dass sie 2011 nach der Berentung des Hörspielleiters Wolfgang Schiffer die Abteilung übernommen habe. Müller-Wallraff positioniert sich klar und eindeutig. In ihren eigenen Worten:
Die HörspielproduzentInnen in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten müssen nichts verkaufen. Sie arbeiten mit beitragsgestützten Etats. Sie bespielen feste, wiederkehrende Sendeplätze. Sie haben also die Freiheit, auch Unbequemes auszudrücken und Querständiges zu produzieren, eine große Zuhörerschaft inklusive. Aber dieser Luxus verpflichtet auch. Er verpflichtet dazu, Haltung zu zeigen, Perspektiven und Horizonte zu öffnen, statt den Äther mit Belanglosigkeiten zu verstopfen. Denn das darf die Kunst nicht nur, sie muss es, wenn sie das Recht auf luxuriöse Ausspielwege nicht verlieren will. Und sie muss es in einer Zeit, in der Meinung zum Inhalt und Inhalt interpretierbar geworden ist.
So steht die neue Kölner Dramaturgie, wie es Hans-Jürgen Krug formuliert,
für moderne, nicht-literarische Soundkonzeptionen.
Laut Hörspielchef Schiffer mit einer Ästhetik, die
nicht nur die Grenzziehung zwischen den Radiogenres und zu anderen Künsten, sondern auch die zwischen den Generationen bewusst zu überschreiten sucht.
Folglich findet Hörspiel in der Ära Wallraff sowohl auf dem Kultursender WDR 3,
Markenname WDR Open,
als auch nachts ab 23 Uhr auf der Jugendwelle 1 Live statt,
Sound Stories.
Als dritter Sender wird das Informationsprogramm WDR 5 bespielt. Dieser geniale Schachzug verjüngt das Hörspielpublikum und holt einige der älter gewordenen Kassettenkids an Bord, denen die drei Fragezeichen fad geworden sind. Eine Hörspieloffensive ohnegleichen im Sendegebiet der ARD, die sich bald in einem Preisregen niederschlägt. Der WDR hat die Definitionsmacht. Allein den Hörspielpreis der Kriegsblinden gibt es in der Dekade 1999 bis 2009 unglaubliche 8-mal. Mit den Worten eines nicht genannt werden wollenden Insiders:
Der Triumph des sozialdemokratischen Hörspiels.
Dieses Bonmot soll besagen, dass eine gewisse thematische Übereinstimmung mit sozialen und politischen Trends die Auszeichnung durchaus befördert. Es kann nicht schaden, wenn ein nominiertes Stück einer der Prämissen der von Dietmar Dart diagnostizierten thematischen Trias gehorcht.
Hitler, Krebs und DDR.
Es ist die goldene Zeit der Autorenproduktionen, aber auch des Inhaltismus, zu dem sich die ausgebildete Journalistin Müller-Wallraff bekennt. In jener Hochzeit der zweiten Kölner Dramaturgie trösten innovative Konzepte und spielerische Formen über manches tagespolitische Dogma hinweg. Und Inhaltismus ist mit Sicherheit das richtige Antidot zu erstarrten Formen von Klangkunst und Literaturbearbeitung. Auch davon künden die Preise.
Ja, aber ich meine, ich hatte ja nicht immer nur schlechte Phasen. Ich hatte auch zwischendurch, schon lange her, aber da weiß ich noch, da war eine Phase, die war eigentlich super. Da war ich zum Beispiel in der Supermarktschlange und ich habe gemerkt, ich stehe in dieser Schlange, weiß ich, 10 Leute, 13 Leute, minimal oder so, oder egal. Ich habe gemerkt, ich fall auf. Also die Leute achten auf mich. Da steht jemand in der Schlange, also die haben sich umgedreht und so weiter. Und dann in der Zeit hat mich auch irgendjemand mal Mike genannt. Ich weiß auch nicht, welcher Anlass. Irgendwie, Mike, ist es toll, was du da machst, oder toll, du siehst toll aus, Mike, oder so. Und da habe ich so... Mike, ich heiße ja gar nicht Mike, ne? Eigentlich. Also bis dahin. Und dann habe ich beschlossen, Ja, Mike, das passt doch viel besser zu mir, der Name Mike. Ich finde, Mike ist so, seitdem heiße ich Mike. Und haben auch Leute gleich gesagt, warum sind wir eigentlich nicht drauf gekommen, dich gleich Mike zu nennen?
Unter dem Diktum des Inhalts bestückt Müller-Wallraff die Sendeplätze mit Produktionen, die nicht mehr nur dem Hörspielformat entsprechen. Die Grenze zum Feature ist ohnehin durchlässig geworden. Mockumentaries und Doku-Fiktionen haben ihren Teil dazu beigetragen. Und so finden folgerichtig in späteren Jahren Interviews mit Operndiven oder nach dem Putschversuch gegen Erdogan Türkei-Korrespondentenwochen ins Hörspielprogramm. 2007 stellt der WDR Schorsch Kameruns soeben mit dem Kriegsblindenpreis ausgezeichnetes Stück Ein Menschenbild, das in seiner Summe Null ergibt, zum Gratis-Download ins Netz. Dies ist der Beginn des WDR-Hörspielspeichers. Ein Jahr später zieht der BR nach gründlicher Prüfung der Rechtslage mit dem Bayern 2-Hörspielpool nach. Im neuen Millennium werden die Vertriebswege diverser und zeitgemäßer und bereiten das Ende des linearen Radios vor.
Ulrich Bassange war das mit dem achten Teil seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie.